Studiencheck, Fachdidaktik für die Praxis. Ein Podcast der Clearingstelle Evidenzbasierte Pädagogik der Qualis, dem Landesinstitut für Schule in Nordrhein-Westfalen. Wir sind Johanna Gesang, Referentin an der Qualis und
Oliver Geister, Lehrer und pädagogischer Mitarbeiter an der Qualis in Nordrhein-Westfalen.
Und heute ist uns per Videokonferenz Julia Reckermann zugeschaltet, die wir ganz herzlich begrüßen. Frau Dr. Reckermann ist Juniorprofessorin an der Uni Münster mit dem Schwerpunkt Fachdidaktik Englisch. Wie würden Sie sich denn selbst vorstellen?
Hallo, ohne den Titel. Also Julia Reckermann, genau, Juniorprofessorin der Uni Münster im Bereich Fachdidaktik Englisch. Ursprünglich vor vielen, vielen Jahren mal Grundschullehrerin gewesen und dann irgendwann die Uni-Karriere eingeschlagen.
Wunderbar. Dann starten wir doch mal mit Ihrer eigenen Bildungsbiografie. Wie haben Sie eigentlich Ihre eigene Schulzeit erlebt?
Insgesamt sehr positiv. Ich versuche mich mal auf das Fach Englisch zu beschränken. Leider noch keinen Englischunterricht in der Grundschule gehabt. Und mein 7 Jahre alter Bruder hatte damals, als er in die Grundschule kam, einen Extrakurs irgendwie privat in der Sprachschule zu Englisch. Und ich weiß noch, dass ich ganz neidisch war, weil ich bis zu dem Zeitpunkt dann Englisch im Gymnasium hatte und unbedingt die englische Sprache lernen wollte. Und ich hatte das Glück, vor allem in der Mittel- und Oberstufe, eine ganz, ganz tolle Englischlehrerin gehabt zu haben. Und rückblickend, glaube ich, weiß ich auch, warum sie so toll war, weil sie nämlich selten das Lehrbuch genommen hat, sondern ganz viel eigene authentische Materialien mitgebracht hat und wir ganz nah an der Lebenswelt von uns als SchülerInnen gearbeitet haben. Das hat mir damals total gut gefallen. Und nach wie vor ist das, glaube ich, einer mit der Gründe, warum ich das Fach Englisch eingeschlagen habe.
Wann sind Sie denn mit der englischen Sprache das erste Mal dann in der Schule in Berührung gekommen?
In der 5. Klasse, in der allerersten Englischstunde, die wir in der 5. Klasse hatten. Ich gehörte noch zu denen, die erst ab Klasse 5 Englischunterricht erhalten haben.
Und wie verlief dann, ganz knapp skizziert, Ihr Weg von der Englischschülerin zur Englischlehrerin und dann schließlich auch zur Professorin?
Genau, Schülerin war ich ganz klassisch, wie jeder andere auch. Dann im Englischunterricht von Klasse 5 bis Klasse 13 habe das Fach Englisch als Leistungskurs gewählt und auch mit ins Abi genommen damit. Habe mich dann nach dem Abi entschieden, für ein halbes Jahr nach London zu gehen als Au-pair und habe da dann entschieden, dass ich das Fach Englisch auf Lehramt mitstudieren möchte und habe in Paderborn Mathe, Englisch und Sport auf Lehramt studiert für Grundhaupt-, Real-, Gesamtschule und mich im Referendariat an der Grundschule dann auf die Fächer Englisch und Mathematik spezialisiert, habe danach noch ein Jahr an der Schule gearbeitet und unter anderem auch eine Lehramtsanwärterin im Fach Englisch ausgebildet und habe dann eine Stelle an der Uni Bielefeld angetreten in der Englisch-Fachdidaktik. Genau, und von da ging der Weg dann über die Promotion an der Uni Bielefeld mit kleinen Zwischenstopps an den Unis Dortmund und Paderborn auf die Juniorprofessur hier jetzt in Münster, wo ich jetzt bin.
Beginnen wir mal mit der Grundschulzeit und dem Englischunterricht. Warum ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, möglichst früh mit dem Englischunterricht zu beginnen?
Ja, gute Frage. Vielen Dank. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich schon seit vielen, vielen Jahren genau dafür engagiere und auch genau in dem Feld arbeite. Und das aus ganz vielen guten Gründen. Zum einen habe ich ja selber als Englischlehrerin an der Grundschule gearbeitet und gesehen, wie unglaublich motiviert auch in Klasse 1 schon Kinder am Englischunterricht teilnehmen, wie viel Englisch bereits in deren Lebenswelt stattfindet, schon vor 12, 13 Jahren, als ich noch an der Schule war und heute noch viel, viel mehr. Und dass wir das in der Schule aufgreifen können und darauf aufbauen können. Und wie viel Kinder am Ende der Klasse 4 auch können, wenn sie ab Klasse 1 guten Englischunterricht gehabt haben. Und nachdem die Forschungslage erst so ein bisschen uneindeutig war, gibt es mittlerweile Studien dazu, dass der früh einsetzende Englischunterricht ab Klasse 1 auch auf lange Sicht Vorteile bietet und auch auf lange Sicht bessere Englischkompetenzen nachweisbar sind. Das ist aber nur die sprachliche Seite. Einen ganz anderen wesentlichen Aspekt finde ich die Seite der Mehrsprachigkeit und der Mehrkulturalität, dass wir gerade im Englischunterricht der Grundschule Raum und Zeit dafür haben, unterschiedliche Sprachen wertzuschätzen, auch kennenzulernen, ohne dass ich als Lehrkraft all diese Sprachen beherrschen muss oder sprechen muss. Und dass wir so schon ganz früh, bevor sich Stereotype verfestigt haben können oder ausbilden können, Toleranz und Offenheit gegenüber anderen Sprachen, gegenüber anderen Kulturen aufbauen können. Und in meinen Augen ist das ein ganz wesentlicher Punkt in unserer Gesellschaft, dass wir damit gar nicht früh genug anfangen können. Und deswegen plädiere ich immer dafür, damit schon in der Grundschule einzusetzen. Ein anderer Punkt wäre auch noch, dass wir in Europa anschlussfähig bleiben müssen. Und Europa hat schon seit 30 Jahren eine relativ klare Sprachenpolitik. 1995 wurde die sogenannte MT plus 2-Formel festgelegt, Mother Tongue plus 2, die besagt, dass jede in Europa seine Muttersprache plus mindestens zwei weitere Sprachen, eine davon Englisch, beherrschen sollte und erlernen sollte. Und um dieses Ziel zu verfolgen, sagt Europa schon seit über 30 Jahren oder seit knapp 30 Jahren jetzt, dass das frühe Fremdsprachenlernen eine der Säulen ist, die genau das ermöglichen kann. Der jetzt gerade letztes Jahr veröffentlichte Eurydice Report hat unter anderem das mit in den Blick genommen. Und eine der wesentlichen Veränderungen zum Fremdsprachenlernen in Europa ist, dass das Startalter immer jünger wird und dass Fremdsprachen noch eher gelernt werden. Mit einer kleinen Ausnahme, die Deutschland da gerade noch bildet, wo der Trend in den letzten 10 Jahren eher rückläufig war. Aber um in Europa und auch am europäischen und internationalen Arbeitsmarkt anschlussfähig zu bleiben, müssen wir diese Entwicklung in meinen Augen mitgehen.
Das Ganze hat sicherlich auch Auswirkungen auf die Didaktik. Inwiefern unterscheidet sich denn die Englischdidaktik für die Primarstufe zur Sekundarstufe 1?
Wenn man sich die Lehrpläne anguckt, dürfte der Unterschied so groß eigentlich gar nicht sein, denn die bauen mittlerweile eigentlich ganz gut aufeinander auf. Aber grundsätzliche Ansätze des Unterrichtens sind durchaus in der Grundschule anders als in der weiterführenden Schule. So ist in der Grundschule ist eher ein spielerischer Ansatz, den wir verfolgen, was aber nicht heißt und was leider hier und da falsch verstanden wurde und auch noch falsch verstanden wird, dass wir nur singen und Spiele spielen und mit Bildern einzelne Worte lernen. Der spielerische Ansatz ist eher ein Grundansatz, der die Freude am Sprachenlernen vermitteln soll. Und natürlich sind Lieder und auch Spiele Bestandteil des Englischunterrichts in der Grundschule, aber nicht alleiniger Bestandteil. Und wir arbeiten in der Forschung und mittlerweile auch in der Praxis schon relativ lange daran, von diesem rein spielerischen Ansatz wegzugehen und dafür zu plädieren, dass auch komplexere Aufgaben bereits im Englischunterricht der Grundschule eingesetzt werden sollten. Was auch heißt, dass auch bereits im Englischunterricht der Grundschule Schrift mittlerweile ein fester Bestandteil ist, dass die Kompetenzen Lesen und Schreiben zwar dienende Funktion haben, aber dennoch eine wichtige Funktion. Und dass, wenn der Englischunterricht in der Grundschule so gestaltet wird und das in Klasse 5 auch aufgegriffen wird, der Unterschied gar nicht mehr so groß sein sollte. Denn der Fokus auf Kommunikation und Mündlichkeit, den die Grundschule verfolgt, den gibt es auch in der weiterführenden Schule noch ganz genauso. Was in der weiterführenden Schule in Anführungsstrichen erschwerend und auch neu hinzukommt, sind auf jeden Fall die benoteten Klassenarbeiten. Während wir auch in der Grundschule Lernzielkontrollen schreiben, dürfen wir diese nicht benoten, obwohl Englisch in Nordrhein-Westfalen ein Hauptfach ist, das auch versetzungsrelevant ist und natürlich ja auch auf dem Zeugnis eine Note steht. Aber einer der wesentlichen Unterschiede dann ab Klasse 5 sind die regelmäßigen benoteten Klassenarbeiten, die auch einen großen Anteil oder einen Anteil der Endnote nachher auf dem Zeugnis ausmachen. Auch Grammatik wird dann in den Klassen 5, 6, 7 viel verstärkter unterrichtet, als dies noch in der Grundschule der Fall war. Und auch komplexere grammatische Phänomene werden behandelt, sodass der spielerische Ansatz, der in der Grundschule noch grundlegend war, ab Klasse 5 ziemlich schnell aufhört. Und auch andere Prinzipien sich unterscheiden. Die Wortschatzarbeit ist in der Grundschule eine andere, als sie in der weiterführenden Schule ist. Es gibt in der Grundschule aus guten Gründen keine Vokabelhefte und auch keine Vokabeltests. Und wir sehen in der Praxis, dass eine relativ große Diskrepanz dadurch entsteht zwischen dem Englischunterricht in der Grundschule und in der weiterführenden Schule, die aber eigentlich gar nicht unbedingt sein müsste.
Haben Sie denn konkrete Tipps für Englischlehrkräfte der Klasse 5, wie Sie zum Beispiel diesen Übergang dann etwas geschmeidiger gestalten könnten?
Ja, für Klasse 5, aber ebenso, glaube ich, für Klasse 4, denn ich finde, dass man das Problem nicht einseitig angehen kann, denn am Übergang sind zwei Schulen beteiligt. Die Grundschule, die vorbereitende, schickende Schule und die weiterführende Schule, die aufnehmende Schule. Das heißt, den Übergang muss man unbedingt von zwei Seiten sehen und nicht nur von Seiten der weiterführenden Schule. Um mit denen aber anzufangen, ist es wichtig in meinen Augen, dass am Anfang der Klasse 5 geschaut wird, was können die Kinder eigentlich, und den Kindern auch die Chance gegeben wird, das zu präsentieren, was sie in der Grundschule gelernt haben. Und dafür gibt es die Startseiten des Lehrwerks, die so ein bisschen starr sind, systematisch und starr. Es gibt da aber schönere Ansätze, wie man das auch herauskitzeln und herausfinden kann. Die hängen aber meistens mit den Grundschulen zusammen, sprich, dass zwischen schickenden Grundschulen und aufnehmenden weiterführenden Schulen bestenfalls eine Kooperation besteht, dass die weiterführenden Schulen wissen, was in der Grundschule passiert ist, und die Grundschulen zum Ende der Klasse 4 zum Beispiel ein Portfolio oder eine Englischkiste oder was auch immer mit den Schülern erarbeiten können, was die SchülerInnen mitnehmen können in Klasse 5 und dann da zum Beispiel präsentieren können.
Aber die Studienlage ist klar, haben Sie gesagt, weil ich mit Englisch, Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe, die das teilweise so empfinden, dass sich die Englischleistungen von den Grundschulkindern, wenn sie zur weiterführenden Schule kommen, gar nicht wirklich verbessern. Was sagen die Studien dazu?
Eindeutig und klar ist die Studienlage immer noch nicht. Ich denke, das wird auch noch eine Weile dauern. Es gab eine Studie von Nils Jeckel und Kollegen, die 2017 veröffentlicht wurde und relativ hohe Wellen geschlagen hat, in der herausgefunden wurde, dass die damals Late Starters, das waren die, die in Klasse 3 in NRW gestartet waren, in Klasse 7 im Hören-Lese-Verstehen signifikant besser waren als die Early Starters, die in Klasse 1 gestartet hatten. Und diese Studie wurde relativ hoch aufgehangen, auch wenn sie von den KollegInnen Jeckel und Co. durchaus eingeordnet wurde und durchaus in der Veröffentlichung sehr gut hervorgehoben wurde, woran das liegen könnte, welche Faktoren damit reinspielen, dass unter anderem der vielleicht noch nicht gut gelingende Übergang einer der Faktoren ist, der dazu beitragen kann, dass die Leistungen in Klasse 7 nachlassen. Was nämlich in der gleichen Studie gezeigt wurde, dass die Leistungen zu Beginn der Klasse 5, sprich als die SchülerInnen aus Klasse 1 und 3 mit Englischunterricht in die weiterführende Schule kamen, die Early Starters noch signifikant besser waren. Was 2017 mit der Veröffentlichung auch noch nicht bekannt war, waren die Folgeergebnisse aus Klasse 9. Denn in Klasse 9, da gibt es eine Publikation aus dem Jahr 2022, konnte dann gezeigt werden, dass in Klasse 9 die Early Starters wieder signifikant besser sind. Man muss sagen, dass in der Studie, es ist eine der großen Studien dazu, nur die Lese- und Hörkompetenzen erforscht wurden und keine weiteren Kompetenzen. Schreiben und Sprechen ist wesentlich schwieriger zu erforschen, weil es viel mehr Man-and-Woman-Power braucht, das zu erheben und auszuwerten. Aber wie wir wissen, ist Sprechen natürlich einer der wesentlichen Bestandteile der Grundschüler. Und auch Aspekte wie Freude am Sprachenlernen, Wertschätzung, Toleranz gegenüber anderen SprecherInnen, anderen Kulturen sind bisher nicht erhoben worden. Zu der Jeckel 2022er Studie, die ich gerade schon erwähnt habe, hat Raffaela Porsch mit ihren Kolleginnen hat letztes Jahr eine Studie herausgebracht, wo sie IQB-Daten von Neunklässlern analysieren konnten. Und da wurde auch in Klasse 9 gezeigt, dass die Early Starters noch in Klasse 9 signifikant besser sind im englischen Lesen und Hören als die Late Starters. Sodass mittlerweile die Studienlage darauf hindeutet, dass es auch einen Langzeiteffekt gibt.
Sie beschäftigen sich auch mit dem Englischlernen in einer globalisierten Welt und Sie sagen, eine Ausrichtung des Englischunterrichts am British English oder American English, das bildet eigentlich gar nicht mehr die Realität ab. Aber warum nicht?
Wenn Sie mal überlegen, wann Sie das letzte Mal Englisch benutzt haben, war es höchstwahrscheinlich nicht mit einer Muttersprachlerin oder einem Muttersprachler aus Großbritannien oder Amerika, wo vermeintliche Varietäten wie British oder American English gesprochen werden und herkommen. Es gibt eine ganz aktuelle Zahl aus dem letzten Jahr von Bradell, der sagt, dass nur noch an 4% der Kommunikation auf Englisch weltweit tatsächlich MuttersprachlerInnen beteiligt sind und dass die anderen 96% auf Lingua Franca Kommunikation zurückgehen. Das heißt, dass Personen, die keine gemeinsame Muttersprache teilen, Englisch als Verständigungssprache nutzen. Sprich, wenn ich zum Beispiel mit einer Lehrkraft aus Frankreich kommunizieren würde, wäre mein Französisch viel zu schlecht, ihr Deutsch bestimmt viel zu schlecht und wir würden Englisch als Kommunikationsmittel verwenden. Genau das passiert in ganz, ganz vielen Bereichen, in der Wirtschaft, in der Industrie, auch in der Forschung, in der Wissenschaft, in der Universität, sodass es höchstwahrscheinlich ist, dass auch unsere SchülerInnen, die wir in den Schulen ausbilden und unterrichten, wenn sie irgendwann Englisch außerhalb des Unterrichts benutzen, höchstwahrscheinlich nicht mit MuttersprachlerInnen sprechen werden, sondern viel eher mit SprecherInnen anderer Sprachen und dann Englisch als Verständigungsmittel benutzen. Und genau darauf müssen wir unsere Schüler in meinen Augen vorbereiten. Nicht mehr nur darauf, dass sie möglicherweise einen Austausch mit London machen und dann mit dem Londoner Muttersprachler, der Londoner Muttersprachlerin auf Englisch kommunizieren müssen, sondern vielmehr darauf, was tatsächlich in der Realität der SchülerInnen passiert. Und wenn man sieht, was in den sozialen Medien und grundsätzlich in der digitalen Welt passiert, ist ja auch da das meiste tatsächlich auf Englisch. Und unsere SchülerInnen haben heute außerhalb der Schule sehr, sehr, sehr viel Kontakt zur englischen Sprache. Und im Normalfall eben halt auch kein oder weniger Kontakt zu den MuttersprachlerInnen aus Großbritannien oder Amerika.
Aber ist British English nicht nach wie vor ein wichtiger Maßstab, um gut Englisch zu lernen?
Ich starte mal mit dem Wort gut, denn das würde ja heißen, dass das British English ein gutes Englisch ist und dass, ich sag mal, Canadian English oder Indian English oder Nigerian English ein schlechtes Englisch ist. Und es ist leider eine Vorstellung, die in unseren Köpfen relativ stark verankert ist. Es wurde auch in Studien gezeigt, dass sie in Köpfen von Lehrkräften und Schülern verankert ist, dass wir bestimmte Varietäten des Englischen mit einem hohen Prestige und als gut wahrnehmen und bestimmte andere Varietäten des Englischen mit einem niedrigen Prestige und als schlecht oder als falsch wahrnehmen. Und genau das halte ich für sehr schwierig und für höchst fraglich, denn wer kann sich anmaßen zu entscheiden, welche Varietät eine gute und welche Varietät eine schlechte ist? In meinen Augen und auch in den Augen vieler anderer, die in dem Bereich forschen oder alle anderen aus dem Bereich, sind alle Varietäten gleichwertig, gleichrangig, verdienen gleiche Wertschätzung. Und es geht vielmehr darum, die SchülerInnen zu befähigen, unterschiedliche Varietäten zu verstehen, unterschiedliche Aussprachen des Englischen, unterschiedliche Wortwahl, damit so umgehen zu können, dass Kommunikation stattfinden kann. Dass es ganz praktisch irgendeine Art Standard oder Maßstab geben muss, ist mir spätestens als ja, selbstgelernte Englischlehrerin völlig klar. Irgendworauf müssen Materialien aufbauen, Schulbücher aufbauen und so weiter. Wichtig ist mir auch nicht, dass das ersetzt wird durch andere Varietäten oder dass alles ein großer Mix sein soll. Viel wichtiger ist mir, ein Bewusstsein zu schaffen, sowohl bei Lehrkräften und dann im Umkehrschluss auch bei den SchülerInnen, wie Englisch tatsächlich genutzt wird, wie es wahrgenommen wird und dass es eben halt dieses einzige richtig und das andere falsch nicht gibt. Und dass es nicht darum geht, nur in Richtung British English zu unterrichten, sondern vielmehr darum geht, die SchülerInnen zu befähigen, irgendwann auch außerhalb des Klassenzimmers in der englischen Sprache zurechtzukommen. Und in meinen Augen geht es nicht nur über, wir setzen den guten Standard British English und alles andere kommt vielleicht später, denn alles andere ist längst da und ist Lebenswirklichkeit der Gesellschaft und der SchülerInnen.
Das Bewusstsein zu schaffen, das ist sehr nachvollziehbar, aber gleichzeitig kann man sich ja die Frage stellen, ob Schülerinnen und Schüler nicht total überfordert werden, wenn sie dann neben dem Erlernen von Vokabeln und der Aussprache und grammatischen Strukturen dann auch noch verschiedene soziolinguistische und kulturelle Unterschiede beachten und reflektieren sollen. Oder wie sehen Sie das?
Das glaube ich gar nicht, ehrlich gesagt, dass sie überfordert sind. Meine Erfahrung ist eher, dass Schüler das super interessant finden. Als ich noch in der Grundschule war, habe ich mir schon mit Erstklässlern eine Weltkarte angeguckt und wir haben geschaut, wo wird eigentlich Englisch gesprochen. Und ich denke, sie werden überfordert und das ist auch überhaupt nicht Ziel der Sache, wenn man erwarten würde, dass sie unterschiedliche Varietäten lernen, sprechen lernen, dass sie die linguistischen Merkmale unterschiedlicher Varietäten lernen. Und das ist überhaupt gar nicht das Ziel. Das Ziel ist wirklich nur, eine Bewusstheit dafür zu schaffen, wie wird das Englisch eigentlich außerhalb des Klassenzimmers genutzt und auf welche Welt werde ich hier eigentlich vorbereitet? Und auch diese Frage nach, ist es wirklich falsch, das Third Person Singular S, das He, She, It, Es muss mit, das wir alle kennen, wegzulassen, denn es gibt durchaus Varietäten, in denen Englisch als Muttersprache gesprochen wird, in denen es das Third Person Singular S überhaupt nicht gibt. Was man dann aber ganz wichtig unterscheiden muss, ist natürlich, es heißt jetzt nicht anything goes und wir machen einfach irgendwas in irgendeiner Varietät, wird es wohl richtig sein. Denn es gibt natürlich Genres wie zum Beispiel ein offizielles Anschreiben oder ein Bewerbungsgespräch etc., wo ein gutes Englisch wichtig ist. Und dieses gute Englisch ist in den meisten Fällen orientiert, höchstwahrscheinlich, das kommt dann auf den Rezipienten an, aber an Standardvarietäten wie British, American, Australian, Canadian English. Tatsächlich werden aber weder Lehrkräfte mit Muttersprache Deutsch als auch unsere SchülerInnen jemals dieses Native Speaker Niveau erreichen, weil irgendeine Art Prägung durch die eigene Muttersprache oder die eigenen Muttersprachen sowieso immer da sein wird. Und der Native Speaker ein ziemlich unrealistisches Ziel ist, denn es dauert natürlich sehr, sehr lange, bis man dieses höchst unrealistische Ziel möglicherweise in Ansätzen erreicht, sodass unser Ziel eher der Expert User ist, der oder die auch sehr, sehr gut Englisch beherrscht, aber es muss eben halt nicht am Native Speaker of British English orientiert sein.
Die Klassen werden ja immer diverser und internationaler, heterogener. Und das spiegelt sich natürlich auch in den Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler wider. Einige sind dann vielleicht die genannten Native Speaker und andere sind dann einfach vielleicht sehr motiviert, Englisch zu lernen, auch über die Nutzung von digitalen Medien. Und wie kann man da jetzt eigentlich als Lehrkraft rangehen? Haben Sie da vielleicht Ideen und Tipps, wie man mit diesen sehr unterschiedlichen Kompetenzstufen und auch Motivationslagen im Englischunterricht umgehen kann?
Aus der Grundschule kommend, wo ja alle Kinder noch gemeinsam unterrichtet werden, bis Klasse 4 ist es absolut gang und gäbe, dass differenziert und individualisiert gearbeitet werden muss. Dass egal, was ich mache, ich die SchülerInnen sowieso niemals auf einen Stand bekomme, und dass das auch überhaupt nicht das Ziel sein sollte. Das heißt, die Lösung in Anführungsstrichen dessen ist differenzierter, individualisierter Unterricht, wo jedem Kind die Möglichkeit gegeben wird, basierend auf seinem eigenen Niveau, basierend auf seinen eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu lernen und Neues zu erwerben. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze. Ein Ansatz, den ich verfolge, ist der der Aufgabenorientierung, dass wir den Unterricht an bedeutsamen Tasks, meaningful Tasks ausrichten und den SchülerInnen möglichst viel Offenheit und Agency bieten, dass sie möglichst viel selbstständig entscheiden können. Wenn sie zum Beispiel in der Unterstufe Klasse 5 oder 6 ihre Lieblingssportart präsentieren sollen, dass sie sich selber aussuchen sollen, je nach Interessen, Neigungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, wie komplex sie das Ganze sprachlich gestalten, mit welchem Produkt sie das Ganze im Endeffekt präsentieren, ob es eher was Mündliches oder eher was Schriftliches ist, ob sie das lieber alleine machen oder vielleicht mit einer Partnerin zusammen und so weiter. Das heißt, an möglichst vielen Stellschrauben öffnen, gleichzeitig aber eine sehr, sehr, sehr gute Struktur herstellen. Und als Lehrkraft die ganze Zeit im Blick zu haben, was meine SchülerInnen eigentlich gerade machen. Und neben dem gibt es natürlich noch ganz andere Möglichkeiten, differenziert zu arbeiten, auch ohne dass ich für jeden Schüler, jede Schülerin ein eigenes Arbeitsblatt herstellen müsste. Es gibt die klassischen Formen des Wochenplans, des Tagesplans, des Stationenlernens, der Lerntheken, der Werkstattarbeit und so weiter. Und alles das sind in irgendeiner Art Form der Öffnung, die ein differenziertes, individualisiertes Arbeiten erlauben. Und ich glaube, dass sich da die weiterführenden Schulen ganz viel von den Grundschulen abgucken können, denn in den Grundschulen ist das schon lange und immer gang und gäbe. Ich habe jetzt gerade an einem Gymnasium in der Unterstufe ein Projekt eben genau dazu durchgeführt, öffentlich. Und eines der Kernergebnisse war aber, dass Lehrkräfte an Gymnasien sehen, was man alles machen kann und das toll finden, aber immer wieder sagen, dass sie das an ihrer Schulform ja aber eigentlich gar nicht brauchen. Und ich glaube, dass das ein Trugschluss ist, denn auch am Gymnasium, wo die Schülerschaft zwar vorselektiert in irgendeiner Art hinkommt, ja immer noch die Kompetenzen sehr, sehr unterschiedlich sind und trotzdem auf alle SchülerInnen auch laut Schulgesetz eingegangen werden muss. Und somit Differenzierung und Individualisierung absolut wichtig und fester Bestandteil sein muss.
Willkommen zu unserer Rubrik Dreisatz. Das heißt, wir lesen Ihnen einen Satzanfang vor und bitten Sie, diesen zu ergänzen, damit wir Sie und Ihre Einstellung zum Englischunterricht noch besser kennenlernen können. Denglisch, also das Vermischen von englischen und deutschen Begriffen und Floskeln.
Passiert täglich uns, den SchülerInnen, und ist eine wunderbare Grundvoraussetzung, um im Englischunterricht weiter am Englisch zu arbeiten.
Der Merksatz he, she, it, das S muss mit.
Ist super, funktioniert aus den unterschiedlichsten Gründen, aber nicht aus der Spracherwerbsforschung wissen wir, dass das He-She-It-S ganz spät erst erworben wird. Und tatsächlich funktioniert jeder Satz auch ohne dieses S. Jeder versteht mich, ohne dass ich das S benutze.
Sprachliche Fehler im Englischunterricht.
Gehören dazu, gehören zum Lernprozess, sind völlig normal und sollten nur dosiert korrigiert werden und nur sehr dosiert in die Benotung, in die Bewertung einfließen. Insbesondere solange die Verständlichkeit gegeben ist.
Nun möchten wir mit Ihnen noch über einen anderen Themenschwerpunkt sprechen, und zwar über den Bereich Kommunikation im Englischunterricht.
Mit Ihrem Ansatz des Global Englishes Language Teaching verbinden Sie drei Ziele, nämlich die Diskursfähigkeit, Sprachbewusstheit und Kommunikationsstrategien. Was heißt denn Diskursfähigkeit im Rahmen des Englischunterrichts eigentlich?
Das bedeutet, dass wir die SchülerInnen letztendlich befähigen wollen, am Diskurs auf Englisch teilzunehmen. Das kann ganz klein klein das Bestellen von einem Eis in einer Eisdiele im Ausland sein, mit Englisch als Lingua Franca. Das kann aber auch größer gedacht letztendlich die Partizipation am globalen Diskurs sein, zum Beispiel am Diskurs über den Klimawandel. Und das Hauptziel des Englischunterrichtes muss es sein, die SchülerInnen zu befähigen, außerhalb des Klassenzimmers die englische Sprache funktional benutzen zu können.
Ist das nicht immer so?
Ich befürchte nein, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass wir oft im Englischunterricht so gebunden zum Beispiel an das Buch sind, das vermeintlich from cover to cover durchunterrichtet werden soll, dass wir nicht immer im Blick haben, was eigentlich außerhalb des Englischunterrichts passiert. Das ist jetzt sehr pauschalisierend. Ich würde hoffen, dass eigentlich alle Lehrkräfte genau den Blick nach außen haben und genau das als Ziel haben. Für mich würde das aber bedeuten, dass wir uns in den Themen, die wir wählen, noch viel mehr an dem orientieren, was tatsächlich in der Lebenswirklichkeit der SchülerInnen passiert. Und in meinen Augen ist das nicht immer so.
Im Hinblick auf die Sprachbewusstheit sehen Sie die Auseinandersetzungen im Unterricht auch mit Formaten wie TikTok beispielsweise als wesentlich an. Aber warum?
Weil genau das ja die Formate sind, wo die englische Sprache absolut präsent ist in der Lebenswelt unserer SchülerInnen. Und das kommt aus einem Beitrag, den ich geschrieben habe mit Kolleginnen zu Global Englishes, einfach um aufzuzeigen, wie viel Englisch in unserer, wir sagen Linguistic Landscape dazu, also in unserer sprachlichen Landschaft um uns herum eigentlich stattfindet, aber auch welches Englisch das ist. Und dass es eben halt im Normalfall nicht British English ist. Und da schließt sich der Bogen zu, wir sollten ein Bewusstsein dafür schaffen, welche verschiedenen Englisches es eigentlich weltweit gibt, welche es eigentlich in unserer eigenen Umgebung gibt und dann aber auch eben halt dafür, welches Englisch wann, wie wichtig, richtig und angemessen ist.
Als drittes Ziel nennen Sie die Kommunikationsstrategien. Um welche Kommunikationsstrategien geht es denn da?
Die Kommunikationsstrategien sind das, was ich für ganz, ganz wesentlich halte, denn in jedem Gespräch in einer Fremdsprache oder einer Sprache, die ich neu gelernt habe, brauche ich Strategien, um den anderen zu verstehen, sprich Hörverstehen, Strategien, aber auch, um mich selbstverständlich zu machen. Sprich, dass unsere SchülerInnen lernen müssen, was kann ich denn eigentlich machen, wenn da jemand jetzt was gesagt hat, was ich nicht verstanden habe? Worauf könnte ich vielleicht hören, um mehr zu verstehen? Wie könnte ich nachfragen? Das wären die klassischen Hörverstehen-Strategien. Und Strategien auf meiner Seite wäre, was mache ich eigentlich, wenn ich ein Wort auf Englisch nicht weiß? Kann ich es umschreiben? Das war jetzt der Fokus auf Mündlichkeit. Natürlich gibt es auch noch Lese- und Schreibstrategien, die wichtig sind, aber ich glaube, das wird jetzt hier zu weit gehen.
Wenn sich jetzt Lehrkräfte mit diesem Ansatz noch gar nicht so explizit beschäftigt haben, was würden Sie denn Lehrkräften mitgeben, wie sie ihren Englischunterricht in diesem Sinne neu gestalten könnten oder anders gestalten könnten?
Ich glaube, das hat viel von Anfang an mit der Einstellung der Lehrkraft zu dem Thema zu tun und dass die Lehrkraft überhaupt erstmal selbst ein Bewusstsein dafür entwickelt. Das heißt, dass die Lehrkraft weiß, wie das Englische verbreitet ist, wie die Realität des Englischen ist und auf welche Realität die SchülerInnen damit eigentlich vorbereitet werden. Und das ist meist nicht die Realität, die im Lehrwerk abgebildet ist. Das heißt, ich würde dafür plädieren, sich hier und da mal mehr vom Lehrwerk zu lösen, auch wenn ich weiß, wie praktisch das Lehrwerk ist, und so weiter und so fort. Da geht es aber auch ja gar nicht hier drum. Aber dass eben halt außerhalb des Lehrwerks, dass die Bewusstsein dafür geschaffen wird. Dass man auch einfach mal nochmal hinterfragt und auch mit den SchülerInnen bespricht, was eigentlich das Ziel des Englischunterrichts ist. Und auch mit den SchülerInnen bespricht, wie die englische Sprache in welchen Situationen verwendet werden kann. Dass man mal kritisch hinterfragt, ob es eigentlich sowas wie ein richtiges Englisch und ein falsches Englisch gibt und warum man Varietäten, bestimmte Varietäten richtiger wahrnimmt als andere Varietäten. Dass man eben halt mehr Fokus auf Kommunikationsstrategien legt und damit auch mehr Situationen, in denen Englisch als Lingua Franca verwendet wird, mit den SchülerInnen trainiert. Dass es eben halt nicht der Austauschschüler aus London sein muss, sondern dass es auch ein Austauschschüler aus Polen sein kann, mit dem ich mich auf Englisch verständige. Ja, und vielleicht nochmal so ein bisschen die Fehlerkultur hinterfragen, sich vielleicht nochmal überlegen, wie wichtig ist das He, She, It, Es muss mit, wann könnte ich Meaning und Fluency viel mehr Bedeutung einräumen und an welchen Stellen sollte ich doch auf grammatikalische Korrektheit wie das He, She, It, Es muss mit beharren. Also es sind viele kleine Stellschrauben und es geht gar nicht darum, jetzt eine Einheit zu den Varietäten des Englischen zu unterrichten. Ich glaube, sowas wäre sowieso frühestens in der Oberstufe möglich, sondern vielmehr um Bewusstsein und um kleinere Sachen und um kritisches Hinterfragen dessen, was man eigentlich schon viele Jahre gemacht hat. Und genau das ist auch meine Erfahrung, wenn ich Workshops oder Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte in dem Bereich gebe, dass es immer erst so ein Eye-Opening-Moment gibt und so ein Aha und dass dann natürlich die ganzen praktischen Fragen kommen. Aber wie soll ich das bewerten? Wie soll ich das benoten? Wie mache ich das denn dann, wenn das im Lehrwerk ganz anders ist und so weiter? Und da müssen wir feststellen, dass es relativ wenig Materialien gibt. Es wird immer mehr. Gerade letztes Jahr haben Kolleginnen von mir ein Heft der Zeitschrift Der fremdsprachliche Unterricht Englisch zu dem Thema herausgegeben. Es werden immer mehr Materialien, aber es fehlt noch an Materialien. Und es fehlt auch definitiv noch an Forschung, um zu schauen, wie man diese Prinzipien in den Unterricht einbinden und integrieren kann. Unsere Vorgaben sind dem sehr zugewandt. Ich habe gerade letztes Jahr, es wurde jetzt vor ein paar Wochen veröffentlicht, mit zwei Kolleginnen zusammen die neuen Bildungsstandards für die erste Fremdsprache aus Global English Language Teaching Perspektive analysiert. Und die kann man durchaus so auslegen und so verstehen, dass die Prinzipien des Global English Language Teaching ganz wunderbar dem Unterricht unterliegen können und in den Unterricht einfließen können.
Eine praktische Frage haben Sie ja gerade schon genannt. Wie geht man denn mit der Bewertung um? Also wenn man diesem Ansatz folgt, wie kann man das dann ganz konkret tatsächlich im Unterricht einsetzen, ohne jetzt da in Schwierigkeiten zu kommen, was jetzt Curriculum etc. angeht?
Das ist eine sehr gute Frage. Eine finale, fertige Antwort habe ich darauf leider noch nicht. Unser derzeitiger Ansatz ist, dass einfach immer ganz klar sein muss, welche Bewertungskriterien ich wo anlege. Sprich, wenn die SchülerInnen ein Bewerbungsschreiben verfassen sollen, dass ein ganz klares Bewertungskriterium sprachliche Korrektheit ist. Während wenn die SchülerInnen ein, keine Ahnung, Interview simulieren oder eine Gesprächssituation im Alltag nachstellen sollen, sprachliche Korrektheit weniger wichtig ist, sondern vielmehr der Einsatz von Kommunikationsstrategien wichtig ist. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist, dass wir je nach Genre Bewertungskriterien festlegen müssen, die den SchülerInnen auch bekannt sind und transparent sind. Worauf genau schaue ich in der Bewertung? Was ist mir hier am wichtigsten?
Wir haben über Ihre eigenen Schulerfahrungen gesprochen und über einige Aspekte eines sich verändernden Englischunterrichts in der globalen Welt. Zum Schluss richten wir den Blick nach vorn. Was ist für Sie, Frau Reckermann, in drei Schlagworten guter Englischunterricht?
Ja, Schlagwort 1, guter Englischunterricht ist ganz nah an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler orientiert, sowie an deren Bedürfnissen und Voraussetzungen. Das heißt, thematisch als auch inhaltlich, als auch von den Kompetenzen her. Das schließt die Differenzierung mit ein. Das war ein sehr langes Schlagwort, ne? Zweites Schlagwort mache ich kürzer. öfter und vermehrt mal losgelöst vom Lehrwerk. Und drittes Schlagwort mit viel mehr Fokus auf bedeutungsvolle Kommunikation. Auch das, was die SchülerInnen interessiert und das, was die SchülerInnen selbst auf Englisch ausdrücken wollen.
Und wie sollte sich der Englischunterricht Ihrer Meinung nach in den, sagen wir mal, kommenden 10 Jahren weiterentwickeln?
Ich glaube, dass die Realität des Englischunterrichts werden sollte, das, was ich mit Global Englishes jetzt dargelegt habe, dass die Lebenswelt der Schüler verstärkt in den Blick genommen werden sollte, dass endlich Nutzen und Notwendigkeit des Englischunterrichts in der Grundschule anerkannt werden sollte und das Fach nicht immer für alles schuld ist und als erstes in Frage gestellt wird, wenn es an anderen Stellen irgendwie hakt. Auch, dass wir relevante und globalere Themen in den Englischunterricht mit einfließen lassen und uns ein bisschen von den vermeintlichen Zielkulturen Großbritannien, Amerika, gerade Nigeria abwenden und vielmehr das Globalere in den Blick nehmen. Dass der Fokus nach wie vor auf der Freude am Sprachenlernen liegt, und darüber auch viel mehr Würdigung von Mehrsprachigkeit stattfindet. Und last but not least, weniger Lehrwerk und viel mehr guter Unterricht.
Wir haben heute erfahren, was aus Ihrer Sicht guter Englischunterricht bedeutet und dass man auch möglichst früh damit anfangen sollte. Sie haben uns da viele interessante Hinweise nochmal gegeben und viele Impulse auch, wie Unterricht auch anders gedacht werden kann, wenn es um Englischunterricht auch in der Grundschule geht beispielsweise. Vielen Dank dafür und dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen und Ihre Sicht auf diese neueren fachdidaktischen Entwicklungen des Englischunterrichts zu teilen.
Weiterführende Hinweise ausgehend von unserem Gespräch finden Sie in den Shownotes. Herzlichen Dank, Frau Reckermann, für das interessante Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite.